Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. 80% arbeiten für 100% Lohn. Für viele wohl ein Traum, hält er aber auch der Realität stand? Das wollte man genauer wissen. Eine Initiative hat die 4-Tage-Woche ein halbes Jahr getestet und hat heute Bilanz gezogen. Und das schauen wir uns an. Aber vielleicht gibt es ja noch bessere Arbeitszeitmodelle, flexibler, noch mehr auf die Bedürfnisse der Beschäftigten zugeschnitten. Wie kann und wie sollte Arbeit zukünftig organisiert sein, damit jeder was davon hat, die Beschäftigten und die Unternehmen? Dazu gleich ein Gespräch. In unserem Firmenporträt geht es um eine Dresdner Firma, die den menschlichen Geruchssinn digitalisieren will. Zunächst gönnen wir uns aber noch eine Nachlese zur gestrigen Zinssitzung. Die EZB-Zinssenkung, schon die dritte in diesem Jahr, hat für einige Rekorde gesorgt. Wir schalten in den Frankfurter Börsensaal zu Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, fangen wir mit Aktien an. Gestern ein neuer DAX-Rekord und heute?
Ja, heute zunächst Ruhe nach dem Sturm, einmal durchatmen war angesagt, aber inzwischen ist der deutsche Aktienmarkt wieder auf Rekordkurs. Aktueller Stand 19.651 Punkte, da fehlen nur noch 23 Punkte bis zum neuen Rekordhoch, das wir gestern gesehen haben. Also man hat hier weiterhin eine sehr positive Stimmung.
Ja, und auch Gold hat ein neues Allzeithoch erreicht. Gold ist so teuer wie nie. Das hat aber nicht nur mit der Zinssenkung zu tun.
Nein, auch mit dem US-Wahlkampf. Gold als Sicherheit in unruhigen Zeiten. Ist aber eben auch schon länger gefragt. Das ist ja eine Rallye, die wir da schon seit einiger Zeit beobachten können. Aktuell der Preis übrigens bei 2.712 Dollar, also nochmal gestiegen.
Keine Rekorde gibt es mit Blick auf Chinas Wirtschaftswachstum. Seit der Corona-Pandemie wächst die chinesische Wirtschaft im Vergleich langsamer, hat mit großen Problemen zu kämpfen, auch wenn ein Wachstum von 4,6% im dritten Quartal aus unserer Perspektive zumindest sehr gut aussieht.
Ja, aber das Wachstum ist damit so langsam wie seit 1,5 Jahren nicht mehr in China. Man hatte allerdings im Vorfeld Schlimmeres erwartet. Insofern wird das hier schon durchaus als gute Nachricht gewertet. Zu mir ist Edgar Wald gekommen, der Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler und ausgewiesener China-Experte. 4,6%, das wäre ja für Europa ein Traum. Da wagen wir ja noch nicht mal von zu träumen. In China normalerweise nicht, da ist man über Jahre ganz andere Wachstumsraten gewöhnt gewesen. Ist das jetzt tatsächlich schon eine gute Nachricht?
Tatsächlich ist eine gute Nachricht, weil China jetzt einfach nur noch langsamer wachsen kann. Aber es ist auch eine schlechte Nachricht, weil in China fallen die Preise und fallen teilweise die Löhne. Das heißt, für die Menschen vor Ort fühlt sich das nicht wie 5% Wachstum an, sondern deutlich langsamer.
Damit sind wir bei einem der ganz wichtigen Themen, die da momentan in China ja eine Rolle spielen, nämlich der Konsum, der Binnenkonsum, der zuletzt ja auch wirklich zu wünschen übrig ließ. Gibt es da jetzt Hoffnung, dass der in naher Zukunft wieder anziehen könnte?
Tatsächlich war der Konsum extrem schwach und die Konsumquote in China ist extrem niedrig. Sie haben also ein Konsumproblem und jetzt im September waren die Zahlen wirklich gut. Man hat gesehen, mehr Autokäufe, mehr Käufe von Haushaltsgeräten. Ganz einfach deshalb, weil der Staat hier Subventionen geleistet hat und einen Anreiz geschaffen hat, hier mehr zu kaufen.
Damit sind wir beim Konjunkturpaket. Der Staat will ja mit einem Konjunkturpaket unter anderem und ganz besonders auch den schwankenden Immobiliensektor stützen, der für China ganz besonders wichtig ist. Was ist damit mit dem, was Peking da angekündigt hat? Wir wissen ja wirklich nicht, was da drin steht.
Das stimmt. Also grundsätzlich nochmal, wir haben eine schwere Krise am Wohnimmobilienmarkt in China. Die dämpft das Wirtschaftswachstum. Man darf nicht vergessen, 60-70% des Vermögens der chinesischen privaten Haushalte ist die Immobilie. Wenn die im Preis fällt, fällt das Vermögen. Es ist die Konsumlaune niedrig. Und das ist ein ganz wichtiger Belastungsfaktor. Und die Regierung versucht jetzt mit Gegenmaßnahmen die Konjunktur wieder ins Laufen zu bringen. Was bisher angekündigt wurde, wie Sie schon sagen, nicht so eindeutig und eher Maßnahmen, die sehr klein waren und noch keine größeren makroökonomischen Effekte hatten. Wir warten aber noch auf mehr.
Oh, geben die Hoffnung nicht auf?
Genau, wir warten auf mehr und geben die Hoffnung nicht auf.
Jetzt machen wir ja selbst in Deutschland auch gerade eine Transformation der Wirtschaft durch. Die könnte auch China gebrauchen, hört man im Moment eben von Seite der Ökonomen. Die Strukturen müssten sich ändern, heißt es da. Was muss Peking anders machen?
Also wenn man sich mal die chinesische Volkswirtschaft anschaut, ist sie extrem unbalanciert. Extrem hoher Exportanteil, extrem hohe Investitionen, extrem niedriger Konsum. Das heißt also, im Inland wird kaum etwas verkauft und die Unternehmen müssen ins Ausland drängen, um ihre Produkte verkaufen zu können mit fallenden Preisen. Und das sorgt natürlich auch in Europa bei den Industrieunternehmen für Schwierigkeiten. Das heißt also, man muss den Konsum mittelfristig steigern. Und das schafft man, indem man soziale Sicherungssysteme in China endlich aufbaut. Also Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Das fehlt alles in China und ist sehr stark unterentwickelt. Deshalb müssen auch die privaten Haushalte so stark sparen. Und wenn diese sozialen Sicherungssysteme eingeführt werden würden, wäre dann auch wieder mehr Platz für Konsum übrig. Also das ist so das große Problem in China.
Kurze Antwort bitte, letzte Frage. Sehen Sie da Anzeichen, dass ein Strukturwandel in Angriff genommen wird zumindest?
Nein, im Moment nicht.
Edgar Walk, Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler, herzlichen Dank.
Das war eine klare und wirklich kurze Antwort. Und wir bleiben in China. Dort gab es eine Genehmigung, die auch für Volkswagen wichtig ist.
Ja, und für den Rest irgendwie auch. Die Gründung eines Joint Venture zwischen der BNP Paribas, der französischen Bank, und Volkswagen Financial Services ist da genehmigt worden. In Peking dürfen sie jetzt eine Vermögensverwaltungsfirma für Versicherungen gründen. Das ist ein Teil des Plans, das Finanzangebot insgesamt zu erhöhen, um die Wirtschaft zu stützen.
Dann machen wir noch einen Sprung in die USA. Netflix hat nach amerikanischem Börsenschluss Geschäftszahlen veröffentlicht. Netflix setzt jetzt auch auf Werbung und offenbar mit Erfolg.
Mit einem Erfolg, den man vor allen Dingen so nicht erwartet hatte. Man kann jetzt günstigere Abo-Preise für Kunden anbieten, hat damit auch schon Kunden gelockt. In diesem Fall mehr als gedacht. Das ist deshalb eine Überraschung, weil es ja schon mal einen Schwung an Neuabonnements zuletzt gegeben hatte. Da hat man eigentlich gedacht, dieser Kuchen ist inzwischen aufgeteilt, aber offensichtlich fehlt im nachbörslichen Handel die Netflix-Aktie. Deshalb auch deutlich im Plus. Man ist da tatsächlich überrascht, was Netflix noch bieten kann.
Herr Ibrahim, wir haben ja über die Zinssenkung gesprochen am Anfang. Die hat ja auch noch auf den Devisenmarkt Auswirkungen. Was macht die Zinssenkung mit dem Euro, mit der Gemeinschaftswährung?
Ja, der Euro ist ja gestern direkt nach der Pressekonferenz von Frau Lagarde deutlich ins Minus gerutscht, ist fast auf die Marke von einem $1.08 gefallen. Jetzt hat er sich ein bisschen gefangen. Bei einem $1.0843 steht er aktuell, also wieder etwas höher als gestern. Immerhin noch unterhalb des Referenzwertes, den die EZB gestern bekannt gegeben hat. Die Umlaufrendite, die ist weiter gesunken auf 2,17% aktuell. Das heißt eben auch die Anleihen, speziell europäische, wo wir ja zuletzt einen Run gesehen haben, sind auch nach dieser EZB-Zinsentscheidung weiter sehr gefragt.
Danke an Samir Ibrahim, live aus dem Frankfurter Börsensaal. Wenn dieser Freitag mein Freitag wäre, dann wäre ich nicht hier im Deutschlandfunkstudio, würde was ganz anderes machen. 40 Unternehmen haben ausprobiert, wie es ist, wenn man einen freien Tag in der Woche hat, an nur 4 Tagen arbeitet und damit auch vielleicht mehr Fachkräfte anlockt. Das wollte die Uni Münster genauer wissen, hat die 4-Tage-Woche im Rahmen einer Studie für 6 Monate getestet. Und meine Kollegin Felicitas Böselager kann uns jetzt verraten, wie das Fazit ausfällt. Hallo, Frau Böselager.
Das ist ein positives Fazit. Rund über 70% der Organisationen haben gesagt, dass sie die 4-Tage-Woche fortsetzen wollen. Die einen haben sogar schon vertraglich festgelegt, dass sie es jetzt erstmal ganz so machen wollen. Und die anderen haben eine Probezeit von 1 Jahr. Für die Studienautorin Julia Backmann von der Universität Münster bedeutet das?
Das können wir leider jetzt nicht hören, Frau Böselager.
Oh, dann haben wir technische Probleme. Dann sage ich selber, was sie sagt. Mhm. Nämlich, dass die 4-Tage-Woche aus ihrer Sicht funktionieren kann. Und das hat eben diese Studie gezeigt. Dass aber auch manche Organisationen gesagt haben, dass die Vorteile nicht überwiegen und nicht weitermachen.
Es ist ja auch festgehalten worden, dass es bei weniger Arbeit einen gleichbleibenden Umsatz und Gewinn gegeben hat. Wie hat man das denn geschafft?
Ja, dafür scheint es kein allgemeines Rezept zu geben. Also so hieß es heute, keine One-Size-Fits-All-Lösung. Das liegt daran, dass die Unternehmen, die mitgemacht haben, sehr unterschiedlich sind. Also sowohl die Branchen sind unterschiedlich, als auch die Größen der Unternehmen. Die haben sich sehr unterschieden von 9 bis zu 200 Mitarbeitenden. Und so hat es dann der Mitinitiator dieses Projektes, Carsten Meyer, gesagt, es gibt eben keine One-Size-Fits-All-Lösung. Es geht nur mit einer kulturellen und mit einer organisatorischen Veränderung einher. Und es bedeutet harte Arbeit. Harte Arbeit konkret heißt das, Meetingstrukturen zu verändern, sich genaue Ziele für die Mitarbeitenden zu definieren und auch die Digitalisierung stark voranzutreiben.
Also wenn man weniger arbeiten will, muss man zunächst mal hart arbeiten. Auf jeden Fall scheint ja auch ein Ziel erreicht zu sein, nämlich die Zahl der Bewerbungen ist gestiegen. Könnte das also ein gutes Instrument sein, um dem Fachkräftemangel zu begegnen? Was haben die Autoren dazu gesagt?
Ja, das sieht auf den ersten Blick wirklich so aus, vor allem weil die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sehr gestiegen ist. Also sie geben an, dass sie eine viel höhere Lebenszufriedenheit haben, dadurch, dass sie mehr Freizeit haben. Und man konnte auch messen, dass das Stresslevel extrem gesunken ist. Das hat man auch mit Fitness-Trackern gemessen. Aber wenn man jetzt diese 4-Tage-Woche flächendeckend einführen würde, dann würde natürlich der Wettbewerbsvorteil flöten gehen, wenn das alle haben. Also ein Zaubermittel gegen den Fachkräftemangel ist sie dann nicht, aber vielleicht eine von mehreren Maßnahmen.
Vielleicht fassen wir am Ende nochmal zusammen. Also unterm Strich kann man von einem Erfolg sprechen oder haben die Autorinnen von einem Erfolg gesprochen?
Ja, die Autorinnen und Autoren sind überzeugt, dass es funktionieren kann, wenn man will.
Das nehmen wir jetzt so mit und ich bedanke mich bei meiner Kollegin Felicitas Böselager, denn wir wollen das Thema noch weiter fortführen, noch ein bisschen tiefer in die Arbeitszeit einsteigen und zwar mit Professor Enzo Weber. Professor Enzo Weber ist Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ich grüße Sie, Herr Weber.
Hallo, Frau Holz.
Herr Weber, Sie haben mitgehört und haben bestimmt ja auch viel mitbekommen von dieser Studie. 40 Unternehmen haben 6 Monate lang die 4-Tage-Woche geprobt und wie wir gerade gehört haben, durchaus mit einer positiven Bilanz oder man kann auch vielleicht sagen mit Erfolg. Ja, muss man dann natürlich auch die Frage stellen, 40 Unternehmen, ist das repräsentativ und ist das auch dann zur Nachahmung empfohlen?
Also repräsentativ ist es nicht. Das war aber auch gar nicht der Anspruch. Man muss sich dann aber bei der Interpretation von solchen Studienergebnissen dann von allen Seiten auch daran halten. Denn wir sehen natürlich, da machen logischerweise die mit, die diesem Konzept auch aufgeschlossen gegenüberstehen. Die anderen sehen wir in so einer Studie gar nicht. Dann ist es ja auch nicht so, dass dann nur Arbeitszeit verändert wurde, sondern da wurde plausiblerweise vieles weitere gemacht. Meetings zum Beispiel verkürzt, Technologien eingeführt und anderes. Und es waren 6 Monate. Also was passiert längerfristig? Gibt es dann irgendwann einen Gewöhnungseffekt? Also alles das, das kann man hinterfragen. Von daher einfach jetzt blind hinterherlaufen, das bringt nicht viel. Aber die Studie ist sehr interessant und sehr verdienstvoll, weil sie halt wirklich erstmal aufzeigt, wie setzen denn Unternehmen solche neuen Arbeitszeitmodelle überhaupt um? Was sind Wirkungen auf einzelne Beschäftigte? Also da kann man auch schon viel lernen.
Überhaupt hat man ja mal was ausprobiert. Das ist ja auch bei uns nicht ganz so normal. Und eine Sache ist auch noch interessant. Es scheint so zu sein, dass die Umsätze und der Gewinn gleich geblieben sind. Wie gesagt, wir müssen immer noch mal betonen, vor einer nicht ganz repräsentativen Aussage, vor diesem Hintergrund. Es ist eine erste Auswertung. Aber mit weniger Arbeit will man das geschafft haben. Kann man tatsächlich Produktivität, das ist es ja am Ende, so einfach steigern?
Nein, kann man nicht. Und dazu gibt es auch schon arbeitswissenschaftliche Ergebnisse, und zwar ziemlich viele, die zeigen, ja, wenn man überlang arbeitet, dann verliert man tatsächlich an Produktivität. Das heißt, wenn man dann verkürzt, dann kann man pro Stunde in der Tat mehr schaffen. Aber dieses Überlang, das ist jetzt bei der normalen deutschen 38-Stunden-Vollzeit normalerweise für die allermeisten Menschen noch nicht erreicht. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, wenn wir von dieser Arbeitszeit runtergehen, um einen Tag, dass wir dann tatsächlich die Produktivität auch um 25% steigern, so wie das ja notwendig wäre. Mhm. Wenn man jetzt hier Umsätze, Gewinn misst, das kann dann alles schon sein. Aber sehr viel von Umsätzen und Gewinn eines halben Jahres ist in vielen Unternehmen auch einfach schon in der Arbeit vor diesem halben Jahr angelegt. Von daher Vorsicht bei der langen Frist.
Manche Unternehmen, die kamen ja auch mit dem Konzept nicht unbedingt zurecht, weil freitags oder montags die Kunden nämlich was vom Unternehmen wollen, zum Beispiel ein Reisebüro. Heißt das vielleicht doch, dass dieses Konzept zu starr ist, 4 Tage?
4 Tage heißt ja erstmal nicht per Definition, dass man unbedingt am Freitag diesen Tag dann abhängen muss. Insofern, die 4 Tage hat mit der Flexibilität jetzt erstmal noch nicht so viel zu tun. Aber man sieht in der Tat zweierlei. Einmal, verschiedene Unternehmen brauchen verschiedene Konzepte, weil sie einfach in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, verschiedene Geschäftsmodelle haben. Das heißt, da braucht man Flexibilität. Und die Beschäftigten wünschen sich das auch. Wir sehen nämlich keineswegs, dass alle ihre Arbeitszeit so weit reduzieren möchten, dass sie auf 4 Tage kommen. Das möchte nur eine kleine Minderheit der Vollzeitbeschäftigten. Aber man möchte mehr Selbstbestimmtheit und man möchte das Ganze anpassen können. Deswegen sage ich auch, naja, starre 5-Tage-Woche, die hat in der Tat ausgedient. Aber dafür jetzt eine starre 4-Tage-Woche, das muss jetzt auch nicht sein. Die X-Tage-Woche mit dem X als wirklich die selbstbestimmte Wahlarbeitszeit. Das bringt dann tatsächlich die Motivation und auch die Flexibilität für den Einzelfall.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass Sie sozusagen der Erfinder der X-Tage-Woche sind und zu diesem Konzept stehen oder für dieses Konzept plädieren. Jeder soll nämlich dann entscheiden, wie viel er arbeitet. Das klingt ja gut, aber für mich auch ganz schön kompliziert. Wie soll man das überhaupt umsetzen?
Das setzt man am besten so um, dass man nicht am grünen Tisch ein ganz komplexes Konzept entwickelt, irgendwo in der Vorstandsetage, denn das ist in der Tat zum Scheitern verurteilt, sondern die Selbstbestimmtheit, die kann man wirklich ernst nehmen. Und das gilt auch für die Organisation. Also Teams können sich zusammensetzen und dann sich anschauen, welche individuellen Wünsche haben wir, welche Modelle und wie bringen wir das in unserer Zusammenarbeit, in unserer ganz konkreten Arbeit dann unter einen Hut. Dann hat man nämlich da noch eine Mitarbeiterbeteiligung, wo man sehen wird, da kommen ganz neue Ideen und ganz neue Konzepte auch zum Vorschein. Das gleicht man dann mit der Vorstandsetage ab und dann hat man etwas, das funktioniert.
Ganz kurze Antwort bitte. Fachkräfte fehlen, die Produktivität ist in Deutschland nicht hoch, Wohlstand kann aber nur so gesichert werden. Was ist ein Konzept, das da arbeiten kann mit Blick auf die Arbeitszeiten?
Wir müssen ganz klar sehen, wir schrumpfen demografisch, also durch mehr Arbeiten werden wir nicht mehr reicher werden. Also die Masse steigern wird nicht mehr gehen. Klasse statt Masse brauchen wir. Und das heißt auch, die besten Arbeitsbedingungen, die beste Zufriedenheit, die besten Entwicklungsmöglichkeiten. Und da kann dann wirklich ein individuelles Arbeitszeitmodell auch ein wichtiger Baustein sein.
Danke an Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und jetzt geht es um ihre Nase. Vor den Toren Dresdens ist eine junge Firma dabei, die Welt der Gerüche neu zu erfinden. Das Unternehmen Smart Nano Tubes will den Geruchssinn der Menschen digitalisieren. Was die Nase kann, soll in Daten übersetzt und in Chips gespeichert werden. Unser heutiges Firmenporträt von Sven Kochale.
Die Firma Smart Nano Tubes sitzt im Technologie- und Gründerzentrum von Freital in der Nähe von Dresden. Es geht ein paar Treppen rauf in einen zweckmäßig eingerichteten Lagerraum. Verkaufsmanager Michael Naumann bleibt vor einem Regal stehen und nimmt ein Gerät in die Hand.
Das ist der Smell-Inspektor.
Der Smell-Inspektor, der Geruchskontrolleur. Er ist nicht größer als eine handelsübliche TV-Fernbedienung, kann aber sehr viel mehr. Das Gerät ist in der Lage, Gerüche zu erkennen und abzuspeichern. Zum Beispiel den Duft von Kaffeebohnen. Genau darauf sind die neuartigen Geruchschips trainiert.
Also im Prinzip ist unsere Hardware, genauso wie unsere Nase, wenn wir auf die Welt kommen, erstmal ziemlich dumm. Aber so wie wir quasi unser Gehirn trainieren, mit der Zeit zu erkennen, was wir riechen, so trainieren wir im Prinzip auch unsere Technologie, mit der Zeit zu erkennen, was da quasi gerade an Geruch existiert. Und wenn jetzt ein Entwickler unsere Technologie testen will, dann kann er den Smell-Inspektor kaufen und kann den Kaffeegeruch über eine Verbindung mit unserer Cloud-Datenbank wiedererkennen.
Doch wie kann der Kaffeeduft, den wir mit der Nase wahrnehmen, auf einem Chip und in der Cloud abgelegt werden? An dieser Stelle kommt Chemie ins Spiel. Kleine Kohlenstoffröhrchen, die Nanotubes, speichern den Kaffeeduft. Das besonders hochwertige Material aus Carbonaten werde im Labor konfiguriert und reagiere auf elektrische Spannung, erklärt Geschäftsführer Viktor Bezugli.
Wir setzen eine konstante Spannung in jedem Kanal und vermessen Veränderungen von Strom. Das ist nicht chemische Reaktion, aber Interaktion mit Gasen. Werden die Strom, die durch Nanotubes fließen, verändert. Jeder Kanal bekommt das gleiche Gasgemisch wie andere, aber die reagieren unterschiedlich wegen der Chemie, die noch dort drauf liegt. Und wir waren die Ersten, die eine neue Technologie für die direkte Herstellung von halbleitenden Carbon-Nanotubes entwickelt.
Das bedeutet, dass der Smell-Inspektor den Duft von Kaffee nicht wirklich wahrnimmt. Jedenfalls nicht so, wie wir mit unserer Nase. Er bedient sich vielmehr eines Digitalmusters, das im Zusammenspiel von elektrischer Spannung und Kohlenstoffen entsteht. Der Duft von Kaffeebohnen wird praktisch in Daten übersetzt. Daraus entsteht ein Muster, das am Computer durch Kurven, Punkte, Farben und Ausschläge sichtbar wird und einen permanenten Lernprozess durchläuft. KI spiele dabei eine Schlüsselrolle, erklärt Michael Naumann.
Wir müssen quasi dieses Board mit den Detektorchips drauf mehrmals Gerüchen aussetzen, um eine ausreichend hohe Datenbasis zu bekommen, die wir dann verwenden können, um damit ein sogenanntes maschinelles Lernmodell zu bauen. So nennen wir im Prinzip die KI. Man kann sich das so veranschaulichen, wie wenn jetzt diese Geruchsmoleküle um unseren Detektorchip herumschwirren, dann entsteht ein Widerstand. Und dieser Widerstand erzeugt eine Art Muster. Das ist wie eine einzigartige Pixelstruktur bei einem Bild. Und diese Pixelstruktur, die speichern wir ab im Computer. Und je mehr Pixelstrukturen wir für einen Geruch speichern, desto besser können wir ein maschinelles Lernmodell erstellen, was wir dann für die Wiedererkennung des Geruchs verwenden können.
Die Firma Smart Nanotubes Technologies ist 2020 gegründet worden und versucht nun, mit Hilfe von Investoren und Fördergeldern die Geruchschips marktreif zu machen. Sie sollen später sogar als App auf dem Smartphone funktionieren. Firmengründer Viktor Besugli hat in der Ukraine Physik studiert und sich später an der TU Dresden auf Materialwissenschaft und Nanotechnik spezialisiert. Er sieht für seine künstliche Nase nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel beim Brandschutz.
Momentan gibt es Technologie nur für Branderkennung, nicht Brandvermeidung, Branderkennung. Wir möchten ein bisschen eher das Risiko erkennen. Ein gutes Beispiel, überhitzte Materialien, das noch von vor Brand schon Gerüche erzeugen. Hinter geschlossener Tür wird etwas brennt, sehen wir noch keinen Rauch. Aber Geruch kommt schon, das können wir auch erkennen.
Auch im Gesundheitswesen könnte der künstliche Riecher aus Sachsen helfen. Marketing-Spezialist Michael Naumann beschreibt eine typische Situation in der Klinik.
Aktuell ist es so, dass im Prinzip jeder Patient manuell beobachtet oder betreut werden muss und geschaut werden muss, ob da zum Beispiel was in die Hose gegangen ist. Ja. Und indem wir den Inkontinenzgeruch einfach sehr zeitig erkennen können, können wir der Schwester einen Alarm auf ihr Schwesternruf- oder Smartphone-System senden, dass sie doch bitte zeitnah mal bei dem älteren Patienten vorbeischauen soll und gegebenenfalls eine Einlage oder einen Windel wechseln soll, weil das halt wichtig für denjenigen ist, wo quasi besonders kritische Situationen dann verhindert werden sollen, die dazu führen, dass es beispielsweise zu Entzündungsreaktionen kommt, weil derjenige halt zu lange in seinem unkomfortablen Bereich gelegen hat.
Erste Pilotprojekte in Pflegeeinrichtungen würden bereits laufen. Der Smell-Inspektor könnte also nicht nur dabei helfen, die Qualität der Pflege zu verbessern, er würde auch die Abläufe in Kliniken digitalisieren und das Gesundheitswesen damit effektiver machen.
Sven Kochale über Nanotubes aus Dresden. Und die Zeitungskommentare, die widmen sich ebenfalls der dritten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank.
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirkt die Zinssenkung fast wie inszeniert. Unmittelbar vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank für Oktober korrigiert das Europäische Statistikamt Eurostat die September-Inflationsraten für einzelne Euro-Länder und den Euroraum als Ganzes nach unten. Bei 1,7% lag die Inflationsrate jetzt nur noch, also doch deutlich unterhalb des EZB-Ziels von 2%. Auch wenn es wichtig ist, eine Rückkehr der Inflationswelle zuverlässig auszuschließen, scheint der Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte nach unten aktuell angemessen. Nur ein gutes Zeichen ist er nicht. Die niedrige Inflationsrate reflektiert nicht nur den Rückgang der Preise für Energie auf Jahressicht, die trotzdem noch nicht billig ist. Die niedrige Rate speist sich auch zu Teilen aus der Wirtschaftsflaute. Der Kölner Stadtanzeiger analysiert die Auswirkungen der neuen Geldpolitik für die Bundesrepublik. Die deutsche Wirtschaftsleistung schrumpft, Die Staatsbank KfW hat eben erst gemeldet, dass die Neuvergabe von Krediten an Unternehmen weiter zurückgeht und dass bis zum Jahresende bei den Investitionsausgaben der Firmen kaum Impulse zu erwarten sind. Die Probleme, die dahinter liegen, sind vielfältig. Bürokratie und Fachkräftemangel, natürlich das extrem dicke Brett der Transformation in Richtung Klimaneutralität, nebst hohen Energiepreisen.
Mehr Wirtschaft gibt es heute Abend in Wirtschaft und Gesellschaft mit Josephine Schulz. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz. Ich danke für Ihr Interesse.